NDR 2 Spezial, das Thema. Mythos Diana. Geliebt, verehrt und unvergessen.
An diesen Tag dürften sich die meisten noch ziemlich gut erinnern. An den 31. August 1997. Der Tag, an dem Diana starb.
Da war ich lange im Büro, habe dann abends vorm Kamin gesessen und den Fernseher angemacht und habe gedacht, ich glaube ja viel, aber das glaube ich nicht. Und da habe ich die ganze Nacht durchgeguckt.
Und dann habe ich Blumen gekauft und bin zum Konsulat gefahren, habe aus meinem Mulberry-Kalender einen Zettel gerissen, habe da drauf geschrieben, Queen of Hearts, habe die Blumen da abgegeben und der Zettel war am nächsten Tag im Hamburger Abendblatt.
20 Jahre danach ist Diana immer noch die Prinzessin der Herzen, ist sie längst zur Ikone geworden und wirkt noch immer nach im britischen Königshaus. Und 20 Jahre danach sprechen zum ersten Mal ihre Söhne William und Harry über den Tod ihrer Mutter. Unser Thema jetzt im NDR 2 Spezial. Ich bin Michael Latz, schönen guten Abend.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Weltweit herrschen Trauer und Fassungslosigkeit über den Tod von Prinzessin Diana. Sie verunglückt in Paris im Auto, verfolgt von Sensationsfotografen.
Es ist die Nachricht am 31. August 1997. Die Nachricht, mit der viele Menschen gleich morgens in den Tag starten. Im Fernsehen wechseln sich die Bilder von dem völlig zerstörten Auto mit Archivaufnahmen von Diana ab. Und der Unfall, er ist das Thema beim Frühstück, auf der Arbeit und nach Feierabend mit Freunden. Und zwar tagelang. Die Welt, so kann man es ohne Übertreibung sagen, die trauert damals um eines ihrer bekanntesten Gesichter. Heute, 20 Jahre danach, berührt Dianas Geschichte noch immer. Zum Beispiel in Paris, dort, wo eine Fackel die Flamme der Freiheit an das Unglück und Diana erinnert.
Ich weiß noch, dass ich morgens im Bett lag, als diese Nachricht in den Nachrichten kam. Und dann bin ich kurz darauf, zwei Wochen später, glaube ich, mit Schülern hier auf einer Klassenfahrt gewesen. Und dann sind wir auch gleich hier hingepilgert, weil alle Leute hier hingepilgert sind.
Einer, der schon in der Nacht, nur wenige Minuten nach dem tragischen Unfall, zufällig vor Ort war, ist Bruce Toussaint. Das war eine milde Nacht, erinnert sich der TV-Journalist. Wir kamen an der Pont d'Alma an, ich habe mich runtergebeugt und in dem Tunnel, der komplett gesperrt war, ein völlig zerstörtes Fahrzeug gesehen. Und der Polizist, der mich informiert hat, sagte mir dann, das ist die Prinzessin von Wales, Lady Di, die da im Auto ist. Bruce Toussaint informiert sofort seine Redaktion, die ein Übertragungsteam schickt. Ich habe überhaupt gar nicht verstanden, zu was sich das entwickeln würde. Einem Tsunami an Gefühlen und Informationen. Ich kam morgens nach Hause, habe ein paar Stunden geschlafen. Als ich aufgewacht bin, war das zu einem weltweiten Wahnsinn geworden. Auch Anne begriff damals nicht, was der Tod von Lady Di ausgelöst hatte. Das änderte sich schlagartig, als sie kurz danach von Paris nach London zog. In den Straßen dort war es völlig verrückt, unvorstellbar. Die Menschen weinten auf offener Straße. Straßenmusiker haben überall Candle in the Wind von Elton John gespielt. Diese kollektive Trauer, das war unvorstellbar. Drei Söhne hat Anne bekommen. Sie sind allesamt in London aufgewachsen. Jetzt, zum 20. Jahrestag des Todes der Prinzessin der Herzen, ist sie mit ihnen hierher nach Paris gekommen, um ihnen den Ort zu zeigen, an dem Prinzessin Diana verunglückte. Ich war noch gar nicht geboren, aber über Prinzessin Diana wurde immer als über eine sehr wichtige Person in England geredet, sagt Luke, der älteste der Söhne, und fährt dann auf Englisch fort. Mein Vater hat mir einmal eine Dokumentation über sie gezeigt und da habe ich verstanden, dass sie mehr war als nur eine königliche Prinzessin. Dazu kam ihr plötzlicher Tod. Da sagte ich mir, ja, sie war wirklich eine sehr wichtige Persönlichkeit.
Menschen in Paris besuchen 20 Jahre danach den Unfallort und erinnern an Diana. Marcel Wagner, NDR 2 Paris. Dianas Unfall in Paris war ein halbes Jahr her. Da gab es ein kleines Kaffeekränzchen. Auf dem Tisch eine Prinzessinnentorte. Das war die Geburtsstunde des Lady Di Fanclubs. Und den leitet Evelyn Marie Seidel aus Hameln bis heute. Und natürlich hat sie auch jetzt wieder ihren Schlüsselbund mit dem Diana-Anhänger eingepackt und ist nach London gereist, um Blumen vor dem Kensington-Palast, Dianas früherem Wohnsitz, niederzulegen. Frau Seidel, warum ist es Ihnen so wichtig, an Diana zu erinnern?
Weil sie eine ganz besondere Prinzessin war. Wissen Sie, ich sage auch sehr oft, sie ist eine Jahrhundertprinzessin. Sissi war eine Jahrhundertprinzessin, für mich immer. Und ich denke, Diana ist die nächste Jahrhundertprinzessin.
Ist Diana mehr als eine Pop-Ikone für Sie?
Auf jeden Fall. Wissen Sie, ihre Söhne, die führen ihr Werk fort. Die machen das, was Diana begonnen hat. Also ich glaube, Nelson Mandela hat das sogar mal gesagt. Wir haben ihre Arbeit zu vollenden. Wir sind also auch bemüht, das, was sie uns gezeigt hat, uns um Minderheiten zu kümmern. Wir haben ganz viel Arbeit mit Kindern zu tun, dass wir eine bessere Welt kriegen.
Woher kommt bei Ihnen die Faszination für Diana? Wie hat das angefangen?
Ja, ich habe englische Verwandtschaft. Ich habe das Königshaus von klein auf, kann man vielleicht beobachtet, mit meinen Cousinen, mit meiner Tante, meinem Onkel. Wir haben über Charles immer gelacht, was kriegt der wohl mal für eine Frau? Und dann kam dieses junge Mädchen da ins Spiel und da habe ich gesagt, oh, das arme Mädchen, die wird entweder total untergebuttert, irgendwann muss sie sich doch mal frei machen, sie ist eine junge Frau.
Gibt es denn ja auch Freunde, die hin und wieder mal sagen, na, das geht jetzt aber ein bisschen weit mit der Diana-Verehrung?
Ja, Familie ist auch nicht so ganz auf meiner Seite, weiß ich. Aber das stört mich nicht weiter. Und auch Bekannte, die das sagen, genauso wenig kann ich etwas mit einem Dackelclub anfangen. Weiß ich nicht, was die da machen, habe ich immer gesagt. So können sich das andere vielleicht nicht vorstellen. Es darf aber jeder mal Gast bei uns sein.
Wenn wir mal sozusagen auf die jungen Königshäuser heutzutage schauen, die neue Generation der Royals. Wenn Sie da Vergleiche ziehen müssten, wer wäre Dianas Nachfolgerin?
Ich denke keiner. Deswegen sage ich, sie ist und bleibt die Jahrhundertprinzessin. Auch Kate versucht das, glaube ich, gar nicht. Ich denke, ich hätte auch für keine Prinzessin außerhalb von England einen Club gegründet, glaube ich nicht.
Evelyn Marie Seidel erinnert bis heute mit einem Fanclub an Diana, die Jahrhundertprinzessin. Der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten, das Auto viel zu schnell unterwegs, die Insassen nicht angeschnallt. Das hat nach Überzeugung der Ermittler vor 20 Jahren zu Dianas tödlichem Unfall in Paris geführt. Dass es ein Unfall war, davon sind die Ermittler nach langen Untersuchungen überzeugt. Anders als manche Zweifler, die immer neue angebliche Beweise oder Zeugen auftun und sich ihre eigene Version der Unfallnacht zurechtstricken.
Das war kein Unfall.
Darin sind sich alle Theorien einig. Lady Di wurde ermordet.
Aber wer war's?
Der britische Geheimdienst im Auftrag des Königshauses, weil Diana Dodi Al-Fayed heiraten wollte. Oder es war ein Auftrag von Prinz Charles, weil der schnell Camilla heiraten wollte. Oder Osama Bin Laden, weil Lady Di kein gutes Beispiel für muslimische Frauen war. Oder die Blumenbranche. Absurd, ja, aber verständlich, sagt Jan Ratje, der zu dem Thema forscht.
Verschwörungsideologien sind Gebilde, die es uns ermöglichen, Krisen zu bewältigen. Seien das gesellschaftliche Krisen oder auch ganz individuelle. Im Fall von Lady Di ist es jetzt nun so, dass man nicht versteht oder dieses Ereignis nicht begreifen kann. Ein leidvolles Ereignis und über eine Verschwörungserzählung bekommt darin dieses Leiden einen Sinn.
Und zu allen Theorien lassen sich dann auch angebliche Beweise finden. Zum Beispiel
die Schwangerschaft.
Dianas Leichnam wurde sehr schnell und komplett einbalsamiert zur Vertuschung.
Der Brief.
Diana soll in einem Brief von einem Autoanschlag auf sie geschrieben haben. Das gab ein Ex-Butler an die Presse.
Der Krankenwagen.
Brauchte anderthalb Stunden zur nur wenige Kilometer entfernten Klinik. Vorsicht oder Absicht?
Der Lichtblitz.
Der Fahrer soll im Tunnel geblendet worden sein. Eine Geheimdienstmethode, sagt ein britischer Ex-Agent. Viele Fragen und Gerüchte hat die Polizei über mehrere Jahre noch einmal geprüft. Am Ende entschied eine Jury, Schuld am Unfall war grobe Fahrlässigkeit durch die jagenden Paparazzi und den betrunkenen Fahrer. Die Anhänger der Verschwörungstheorien interessiert das allerdings nicht, sagt Ratje.
Weil es gar nicht darum geht, das bessere Argument zu haben oder wirklich zu begreifen, was dort passiert ist, sondern es geht eher darum, dass die Menschen sich anhand dieser Verschwörungserzählung eine Identität ausprägen. Und zwar die als guter Mensch gegen das Böse zu kämpfen.
Und deshalb gibt es auch sozusagen eine Gegentheorie. Der britische Geheimdienst war's. Er hat Diana aber nicht getötet, sondern hat ihr geholfen, sich abzusetzen.
Genau, und seitdem betreibt Diana zusammen mit Elvis eine Bar in Friseute. Verschwörungstheorien rund um den Tod von Diana. Ein Beitrag von Antje Seiler und André Schünke im NDR 2 Spezial. Diese Nachricht vor 20 Jahren war ein Schock für viele Menschen.
Wenn wir das jetzt betrachtet, haben wir da eine Ikone verloren. Ne?
Man konnte es damals gar nicht so glauben, was passiert ist.
Als die Meldung kam, dass sie dann tatsächlich verstarb, da musste man echt schlucken. Das war einfach so unfassbar.
Ich fand es sehr schade, weil sie eine tolle Frau war, weil sie sehr menschlich ist.
Dianas Beisetzung 6 Tage später war das Medienereignis der 90er. Milliarden vor den Fernsehern und Radios, mehrere Millionen Menschen beim Trauerzug in London. Während Elton John in der Westminster Abbey eine neue Version von Candle in the Wind singt. Speziell für Diana. Bis heute die meistverkaufte Single der Popgeschichte. Blumen, Bilder, Trauerkarten. In den Tagen nach Dianas Tod, da haben die Trauernden in London ein regelrechtes Meer aus Blumen zum Kensington-Palast gebracht. Und mit jedem neuen Strauß wuchs der Druck auf die Queen. Die war in Schottland im Urlaub, kümmerte sich um Dianas Kinder. Aber nun forderten die Briten Nähe und Anteilnahme. Etwas, womit sich die Queen schwer tat.
Seit der furchtbaren Nachricht erleben wir in Großbritannien und weltweit eine überwältigende Anteilnahme an Dianas Tod. Wir haben alle auf unsere eigene Weise versucht, das zu bewältigen.
Seitdem aber ist viel passiert. Diana hat den Briten ihre Royals wieder näher gebracht. Davon ist NDR-Adelsexpertin Leotine von Schmettow überzeugt. Frau von Schmettow, Sie sagen, im Buckingham Palace müsste man Diana dankbar sein. Wie würden sich denn die Royals heute präsentieren, wenn es Diana nicht gegeben hätte?
Ich glaube, dass sich viel durch Diana geändert hat. Denn als Diana in das Königshaus kam, war die britische Monarchie ein bisschen angestaubt. Sie wirkte ein bisschen antiquiert. Ich meine, wir erinnern uns, 1981 musste es noch eine Jungfrau sein. Als Braut an der Seite vom Thronfolger, das war ja eigentlich schon damals nicht mehr zeitgemäß. Und ich glaube, sie hat den frischen Wind in dieses Königshaus gebracht. Sie hat Dinge anders gemacht. Und ich habe gerade mit dem ehemaligen Leibwächter von Diana gesprochen. Und er erzählte zum Beispiel, dass bei den regelmäßigen Gesprächen, die Diana mit der Queen hatte, hat die Queen irgendwann mal gefragt, sag mal, was machst du eigentlich momentan? Und da hat Diana gesagt, ja, also ich kümmere mich um die AIDS-Kranken. Und da hat die Queen reagiert und hat gesagt, sag mal, kannst du nicht irgendetwas Nettes machen? Bänder durchschneiden, Bäumchen pflanzen. Das zeigt, in welchem Zwiespalt auch Diana in dieser Institution der britischen Monarchie stand.
Hat Diana denn auch die Queen selbst verändert? Es ist ja nach wie vor dieselbe Königin. Und wenn man sie sich heute anschaut, sie ist ja ähnlich distanziert wie vor 20, 30 Jahren auf den ersten Blick.
Das finde ich nicht. Ich finde, dass die Queen dazugelernt hat. Das klingt vielleicht ein bisschen anmaßend, aber es ist so. Denn die Umfragewerte damals, 1997, vor 20 Jahren, waren im Keller. Und die Monarchie, das Königshaus, musste sich überlegen, was machen wir, um wieder beliebter zu werden. Und da gab es so eine Art Arbeitsgruppe, eine Zukunftsgruppe. Und die hat sich zusammengesetzt und hat der Queen anheimgelegt, dass man sich mehr auf das Volk zubewegt. Und es gab dann eigentlich schon komisch anmutende Szenen, dass die Queen dann bei McDonald's auftauchte oder in einer wenig privilegierten Familie und dort auf dem Sofa saß und eigentlich gar nicht so recht wusste, was sie tun sollte. Es waren ganz offensichtliche Versuche und man merkt das bis heute. Dieses Königshaus ist mit der Zeit gegangen. Dieses Königshaus präsentiert sich volksnäher. Und das haben sie im Grunde Diana zu verdanken.
Diana war ein Geschenk für die Royals, sagt NDR-Adelsexpertin Leontine von Schmettow. Mehr dazu gibt's heute um 22 Uhr im NDR-Fernsehen mit der Doku Prinzessin Diana, Ikone, Mythos und Königin der Herzen. Als Prinzen von Geburt an im Fokus der Öffentlichkeit. Erst recht interessant für die Presse als königliche Scheidungskinder. Und dann auch noch Halbwaisen, die unter dem Blick von Hunderttausenden in London dem Sarg ihrer Mutter folgen. William und Harry haben jahrelang darüber geschwiegen, wie sie den Tod ihrer Mutter miterlebt haben, im Alter von 15 und 12 Jahren. Erst vor kurzem haben sie ein erstes Interview dazugegeben. Für Harry war die Trauer und Anteilnahme wildfremder Menschen anstrengend.
The last thing I wanted to do was read what other people were saying about my mother. Yes, it was amazing. It was incredibly moving to know. But
ja, natürlich war das bewegend. Aber zu sehen, wie andere um meine Mutter trauerten, das war ziemlich seltsam. Und ich habe mich gefragt, für wen soll das gut sein?
To whose benefit would that be?
Wenige Tage später gehen sie hinter dem Sarg ihrer Mutter her, durch ein Spalier von Millionen Menschen. Sein schwerster Gang, erinnert sich William in der britischen BBC.
It's a very long, lonely walk.
Ein sehr langer, einsamer Weg. Ich kann mich noch erinnern, dass ich versucht habe, mich hinter meinen Haaren zu verstecken. Ich dachte, wenn ich auf den Boden schaue und das Haar fällt über mein Gesicht, dann kann mich keiner sehen.
Aber die ganze Welt schaut zu, wie die beiden Trennungskinder und Halbwaisen William und Harry mit ihrem Schmerz umgehen. Harry wird der Rebell, der Partyprinz, auch der Soldat in Afghanistan. Er habe den Kopf in den Sand gesteckt, sagt er heute. Er wollte nicht Prinz Harry sein, er wollte diese Rolle nicht. Man habe doch gesehen, was mit seiner Mutter geschehen sei. Warum solle ihm das Gleiche geschehen?
I spent a long time of my life with my head buried in the sand, you know, thinking, I don't want to be Prince Harry, I don't want this role. You know, look what's happened to my mother. You know, why does this have to happen to me?
Damals, sagt Harry, habe er gelernt, seine Gefühle für sich zu behalten.
I'm glad that I never cried in public.
Ich bin froh, dass ich damals nicht in der Öffentlichkeit geweint habe. Bis heute könnte ich das nicht. Das, was damals passiert ist, hat mich in diese Richtung gebracht.
And that's probably, you know, from all of that, from whatever happened then, has changed me in that sense.
Auch William wählt heute sehr sorgfältig aus, wie viel Privates er preisgibt. 20 Jahre lang haben die beiden Brüder geschwiegen über ihren Schmerz. Jetzt reden sie drüber und haben sich an die Spitze von Head Together gestellt, einer Organisation, die Mut machen will, über psychische Belastungen zu sprechen. Sie wollen, sagt William, dass ihre Mutter stolz auf sie wäre. Wenn er nur ein Bruchteil so sein könne wie sie, dann wäre er schon stolz und hoffe, dass auch sie es wäre.
If I can be even a fraction of what she was, I'll be proud and I'll hopefully make her proud in what I've done.
Scholze Söhne erinnern sich an ihre Mutter, Thomas Spickhofen, NDR 2 London. Die Hochzeit mit Charles haben schätzungsweise 1 Milliarde Menschen im Radio und am Fernseher verfolgt. Bei der Trauerfeier für Diana sollen es 2,5 Milliarden gewesen sein. Und wie selbstverständlich war Diana die angeblich meist fotografierte Frau ihrer Zeit und vermutlich auch die am meisten bedrängte und gejagte Prominente der Welt. Noch am Unfallort in Paris wurden vor 20 Jahren mehrere Journalisten festgenommen, weil sie Diana und ihren Freund Dodi Al-Fayed verfolgt hatten. Kommunikationswissenschaftler Gregor Daschmann von der Uni Mainz. Haben die Medien etwas aus diesem Unglück gelernt?
Also es hat sich was geändert 20 Jahre danach, aber ich glaube nicht durch Einsicht, sondern weil die Bedingungen ganz anders sind. Jeder hat ein Smartphone, jeder kann Bilder posten. Prominente können über soziale Netzwerke ihre Bilder selbst posten, sodass etwas passiert ist, womit die Paparazzi nicht gerechnet haben. Der Markt für solche Bilder ist zurückgegangen. Es ist viel, viel schwerer, diese Bilder zu verkaufen, weil es eben eine große Bilderflut von prominenten Bildern gibt. Aber dass es eine Einsicht ist, das denke ich nicht.
Ist es denn für Prominente seitdem einfacher geworden, jetzt wo jeder Smartphone-Besitzer quasi selber eine Art Online-Reporter ist?
Für Prominente ist es einfacher geworden, die Bilder, die man in der Öffentlichkeit haben will, in der Öffentlichkeit zu platzieren, weil man eben keine Journalisten, keine Redaktionen mehr braucht, sondern man macht das eben einfach über die sozialen Netzwerke. Und für Prominente ist es gleichzeitig natürlich nach wie vor sehr unerträglich geworden, dass überall, wo sie erkannt und gesehen werden, eine Kamera auf sie gehalten wird. Das waren eben früher Paparazzi. Heute sind das ganz normale Menschen, die da vorbeigehen, zufällig diesen Prominenten sehen und dann das Smartphone herausziehen.
Nun sind ja damals am Unglücksort auch Fotos von der sterbenden Diana gemacht worden. Veröffentlicht hat sie bis heute aber noch keine Redaktion. Wie erklären Sie sich das?
Das klingt zunächst mal nach einer ethischen Haltung. In Wirklichkeit muss man aber sehen, die Yellow Press in England hätte sich einem unglaublichen Proteststurm ausgesetzt, wenn sie jemals diese Bilder veröffentlicht hätte. Das ist also auch ein Selbstschutz, weil man ist letztlich ja auf die Akzeptanz der Masse angewiesen, um sein Produkt zu verkaufen.
Wenn Sie eine Prognose abgeben müssten, könnte so ein Hype um eine Person, könnte das heute wieder passieren?
Ja, das kann, glaube ich, wieder passieren, weil bei Lady Di kamen ja verschiedene Dinge zusammen. Und wenn wir einen Spezialfall hätten, dass mal wieder jemand praktisch alle Schubladen des Interesses gleichzeitig bedient, so wie das bei Lady Di war, dann glaube ich, würde es nochmal zu so einer Fokussierung von Aufmerksamkeit kommen können. Aber das sind, wie gesagt, eher die Ausnahmefälle als die Regel.
Das Internet, die Digitalisierung und Smartphones haben Fotoreportern das Geschäft verdorben. Einfacher ist es für Prominente deshalb aber nicht, schätzt Kommunikationswissenschaftler Gregor Daschmann im NDR 2 Spezial. Ohne Diana wäre bei den britischen Royals heute vermutlich vieles anders. Ihre oft zitierte und unverkrampfte Art, die hat Spuren hinterlassen, zum Beispiel bei ihren Söhnen. Gestern haben William und Harry zusammen mit Kate die Diana-Fans vor dem Kensington-Palast besucht und ebenfalls Blumen vors Tor gelegt. Aber das Ganze hatte nichts Staatstragendes, sondern wirkte eher locker. Es gibt sogar Fotos, auf denen plaudern und lachen alle drei. NDR-Adelsexpertin Leontine von Schmetto, was glauben Sie, wie viel Diana steckt in William und Harry?
Ja, in den beiden Söhnen steckt ganz, ganz viel Diana. Und ich glaube, wir werden alle an Diana erinnert, wenn man Prinz William beobachtet, der auch diese Gabe hat, auf Menschen zuzugehen, ihnen das Gefühl zu geben, ganz für diese Menschen da zu sein. Aber auch Harry in seiner Art auch ein bisschen ungezogen zu sein. Denn das hat er ja letztens über seine Mutter erzählt. Sie war ein Kindskopf, sie konnte sehr ungezogen sein. Also in diesen beiden Kindern steckt viel von der Mutter, die sie sehr geprägt hat und ihre Hoffnung, ihre Träume, ihre Motivation diesen Kindern eingepflanzt hat. Und sie nehmen ja jetzt ihre Themen auf, ob das AIDS ist, ob das der Kampf gegen Landminen ist, um sozusagen ihr Vermächtnis fortzuführen.
Heißt das, dass die Medien umgekehrt auf der anderen Seite halt auch die Geschichte fortschreiben, indem sie jetzt zum Beispiel auf Kate schauen und sie in den Mittelpunkt rücken?
Natürlich ist eine Prinzessin immer im Fokus der Öffentlichkeit, aber es wird sehr viel anders gemacht. Wenn man jetzt auf royalen Terminen ist, dann geht das ganz anders zu als noch zu Zeiten von Diana. Es ist meistens ein Pool da, also eine begrenzte Zahl von Journalisten. Und man merkt eben auch, dass William seine Frau beschützen möchte vor den Medien. Und wir haben das einmal erlebt, es gab ja diese oben ohne Fotos von Kate in Südfrankreich am Pool aufgenommen von Paparazzi. Und er hat sofort geklagt, weil in seinen Augen werden Grenzen überschritten, die nicht überschritten werden dürfen.
Nun, 20 Jahre nach diesem Unfall gibt es immer noch Menschen, die in Paris an dem Mahnmal Blumen niederlegen, dort wo der Unfall passiert ist, die vor dem Kensington-Palast, dort wo Diana gewohnt hat, Blumen niederlegen. Was glauben Sie, wo diese Faszination herkommt? Warum ist die immer noch so präsent?
Ich glaube, wir haben damals alle ein bisschen mitgelitten mit dieser jungen Frau, die viel zu naiv, viel zu jung in so eine Ehe stolpert, gar keine Ahnung hat, was sie erwartet, die dann selber sich an den eigenen Haaren aus dem Schlamassel ja herausgezogen hat und sich neu erfunden hat. Die ist ja sozusagen von einer königlichen Prinzessin zu einer Prinzessin der Herzen geworden. Ich glaube, das ist etwas, was gepaart mit dem frühen Tod immer in unseren Köpfen bleiben wird.
Was von Diana bleibt, darum geht es auch heute Abend in der Dokumentation von Leontine von Schmettow. Prinzessin Diana, Ikone, Mythos und Königin der Herzen. Ab 22 Uhr im NDR Fernsehen.
NDR 2 Spezial, das Thema. Mythos Diana. Geliebt, verehrt und unvergessen.